Herzlich willkommen beim Podcast Kindergeschichten. Mein Name ist Max Gablich. Der Podcast entsteht im Rahmen des Forschungsprojekts Praktiken der Sorge über Kleinkinder und ihr Alltag in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik und in der DDR. Und das Forschungsprojekt ist an der Universität Heidelberg angelegt und wird finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Heute habe ich das Vergnügen, mit meiner ersten Gästin zu sprechen, Laura Moser, die ein Dissertationsprojekt zu Tagesmüttern verfolgt.
Hallo, mein Name ist Laura Moser, ich bin Historikerin an der Uni Heidelberg und forsche zu Tagesmüttern.
Was sind Tagesmütter, Laura?
Tagesmütter sind, ich verwende den Begriff Tagesmütter jetzt bezogen auf die 1970er Jahre, also ich erkläre es jetzt mal erst für die 1970er. Das sind Frauen, die in der Regel eigene Kinder haben und die Kinder anderer Frauen, die in der Regel erwerbstätig sind, tagsüber betreuen. Ich habe jetzt die Unterscheidung gemacht zwischen 1970er Jahren und heute, weil man heute auch von Tagesmüttern spricht, aber heute hat man auch Tagesväter und sagt in der Regel, dass es eine Kindertagespflegeperson ist. Hm.
Okay. Und was erforscht du? Also ich nehme an, die 1970er Jahre, Tagesmütter in den 1970er Jahren sind ein Thema. Um was geht es bei dem Forschungsprojekt? Was steht da im Zentrum?
Also Tagesmütter sind im Grunde der Gegenstand, an dem ich ein größeres Phänomen versuche zu untersuchen. Also im Großen und Ganzen, wenn ich versuche es mal vom Großen ins Kleine zu erklären, geht es mir um die Organisation von Sorgearbeit in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen erwerbstätig sind. Und Sorgearbeit kann vieles sein. Ich untersuche aber in dem Feld der Sorgearbeit eben die Kleinkindbetreuung. Mhm. Also wie haben Menschen in den 1970er Jahren die Sorge für das Kleinkind, das ja kontinuierlich betreut und versorgt werden muss, organisiert? Eine Möglichkeit war dann, die in den 1970er Jahren eben neu war, weshalb das so spannend ist für mich, das zu untersuchen, das mit Tagesmüttern zu machen, die in ihrer eigenen Familie Kinder betreuen.
Okay, wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich weiß, wie du zu dem Thema gekommen bist.
Ich kann es auch sehr gerne nochmal erzählen.
Aber bitte erzähl für alle an, wenn sie es nicht wissen.
Ich sage immer, ist eigentlich ganz unromantisch, weil wie ich zu dem Thema gekommen bin, ich habe nach meinem Masterabschluss eine Projektstelle angenommen. In dem Projekt habe ich ja dann mit dir zusammengearbeitet. Und es ging darum, Interviews mit Tagesmüttern aus den 1970er Jahren zu führen, weil das ja, wie ich schon gesagt habe, damals was Neues war, wie man Kleinkindbetreuung organisieren kann. Und damals, das war 2018, war unser Interesse eben, mit diesen Frauen zu sprechen, wie die Betreuung gestaltet haben und was sie vielleicht auch für Konflikte hatten und wie kleinkindlicher Alltag eigentlich aussah. Und im Zuge von diesem Projekt habe ich dann ca. 20 Interviews mit Frauen, die damals Tagesmutter waren, geführt, und beim Interviewführen und in der Projektarbeit und irgendwie genauer das Thema kennenlernen, hat sich dann für mich herausgestellt, dass das auch ein total spannendes Thema ist, das man auch aus Frauen- und geschlechtergeschichtlicher Perspektive untersuchen könnte. Mhm. Und dann bin ich da quasi, könnte man sagen, hängen geblieben. Dann habe mein eigenes Projekt draus gemacht und weiterentwickelt.
Das Thema hat dich gefunden quasi.
Stimmt, ja.
Andersrum, ja, ne? Das Projekt, genau das dem vorangegangen ist, das kann man vielleicht ganz gut als Aufhänger benutzen. Im Zentrum oder auch im Zentrum meiner eigenen Arbeit steht ja auch dieses Modellprojekt Tagesmütter, das die Bundesregierung aufgesetzt hat und wo du deiner Gesprächspartnerin, Interviewpartnerin und einen Interviewpartner gefunden hast. Kannst du kurz erzählen, um was es geht bei diesem Modellprojekt Tagesmutter?
Ja, genau. Also das Modellprojekt, wie du gesagt hast, ist eben ein quasi Modell, sagt schon, man wollte das ausprobieren. Das wurde von der damaligen Bundesregierung federführend, also vom damaligen Familienministerium, aufgesetzt, um eben zu erforschen, wie Kleinkindbetreuung bei einer Tagesmutter aussehen kann. Also damals war das neu. Kleinkindbetreuung fand in der Regel in der Familie statt, außerhalb der Familie, dann in Notfällen, wie man das so damals gesagt hatte, also irgendwie in der Kinderkrippe oder dann auch bei Verwandten. Und mit der Betreuung durch eine Tagesmutter war es eine erste Herangehensweise, das irgendwie ein bisschen organisierter anzugehen, auch staatlich organisiert. Das aber neu war, wusste man eben nicht, wie wirkt sich das auf die Kleinkinder aus, die ja dann betreut werden. Also startete man dieses Modellprojekt, um dann die Kinder zu beforschen tatsächlich, also zu gucken, wie entwickeln die sich, was macht die Betreuungsform mit denen. Auf der anderen Seite aber auch zu gucken, wie wirkt sich das auf die Frauen, also die Tagesmütter sind aus und deren Familien, also dass jetzt noch andere fremde Kinder in Anführungszeichen in die Kernfamilie dazukommen und betreut werden. Und das wurde dann eben dieses Modellprojekt wissenschaftlich begleitet vom Deutschen Jugendinstitut in München, also die haben die wissenschaftliche Begleitforschung gemacht. Das bedeutet, die Kinder untersucht, also die Entwicklungstests mit denen gemacht, aber auch Interviews mit den Frauen geführt, also Frauen, die Tagesmütter selbst und die Mütter, die ihre Kinder abgegeben haben. Hm. Und da ist eben einiges an Datenmaterial entstanden.
Ja, das, ja, auf jeden Fall. Der Umfang ist weniger groß, als man, als klingt. Genau, es sind ungefähr 400 Kinder, ne?
Ja, genau, 220 Tagesmütter, genau. Also man könnte vielleicht noch ergänzen, also der Zeitraum war 1974 bis 1978, also über 3 Jahre wurden die Frauen und Kinder begleitet.
Und genau, an unterschiedlichen Städten, so Mittelstädte.
Also, ja, genau, 11 Modellstandorte gab es. Ja.
Okay, und bei dem Forschungsprojekt, also du schaust dir Tagesmütter an, Tagesbetreuung, wie das organisiert wird, welche Fragen verfolgst du da im Konkreten?
Genau, also im Zentrum meines Projekts steht so ein bisschen erstmal, dass ich das, was die Tagesmütter tun oder was nicht nur die Tagesmütter, sondern auch irgendwie Eltern, Mütter, Großeltern tun, dass es Arbeit ist, also sich um ein Kleinkind zu kümmern, das zu versorgen. Und das ist quasi meine Brille, die ich so ein bisschen habe. Und ich gucke dann, wie wurde damals eben in den 1970er Jahren über diese, für die 1970er Jahre müssen wir eher von Tätigkeit sprechen, da quasi diese Brille noch nicht da war, dass man tatsächlich davon Sorgearbeit spricht, wie diese Tätigkeit beurteilt wurde, wie man darüber sprach, welche Vorstellungen vorherrschten, wie man diese Tätigkeit organisieren kann. Und das interessiert mich eben aus mehreren Perspektiven. Also ich schaue es mir einmal an, quasi, es ist ja auch ein politisches Projekt, wie wurde über die Tagesmuttertätigkeit oder im Grunde dann über die Kleinkindbetreuung politisch diskutiert, welche Ideen und Vorstellungen gab es da, wie das zu organisieren ist, also wie Gesellschaft diese Tätigkeit bewältigen soll. Dann gab es natürlich auch noch gesellschaftliche Debatten, die kann man ganz gut in den medialen Debatten nachvollziehen. Und dann interessiert mich aber als letztes, und eigentlich das ist so mein Hauptinteresse, wo ich gerne ran möchte, wie wurde das auch auf privater Ebene diskutiert? Also in den Familien selbst, zwischen den Frauen, also zwischen Tagesmüttern und den Frauen, die ihre Kinder abgeben. Da gibt es nämlich auch einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie das zu organisieren ist und was das Beste für das Kind ist.
Ja, ich kenne aus meiner eigenen Arbeit da mehr so die radikal-feministischen Positionen, die dann auch eben dieses im Anschluss an, mir gerade entfallen ist, an diesen Wahlspruch davon, dass Privates politisch eben insbesondere Kinderbetreuung auch als als bestimmte Arbeit, als Reproduktionsarbeit verstehen und dann vergesellschaftlichen möchten und ich möchte an dieser Stelle eine kleine Ergänzung machen. Der Name, der mir hierbei nicht eingefallen ist, ist natürlich jener von Helke Sander, die 1968 den mit ihrem Vortrag auf dem Vietnamkongress des SDS einen der Startpunkte der radikalen Frauenbewegung in Deutschland gesetzt hat. Helke Sander hat in ihrem Vortrag insbesondere auf die Bedeutung von Kinderbetreuung für die Möglichkeit, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren, für Frauen hingewiesen. Der Spruch, das Private ist politisch, der dazu sehr treffend passt, wurde allerdings erst später von Carol Hainisch publiziert und dann rasch weltweit übernommen. Das nur als Ergänzung an dieser Stelle. Aber die Frauen, die du dir anschaust, die sind ja gerade nicht gebunden sozusagen oder organisiert in einer radikalen Frauenbewegung, sondern die kommen eher aus anderen Hintergründen. Also wer sind diese Frauen, was denken die über ihre Tätigkeit so?
Genau, also das, was du gesagt hast, dass sie eben nicht so radikal feministisch sind, und das sind ja quasi so die Stimmen, die man allgemein kennt so aus dieser Zeit, also 70er Jahre, kurz nach 68, Frauenbewegung. Und das ist auch noch so ein Punkt, warum ich mich so gerne mit den Tagesmüttern dann beschäftigen wollte, weil ich gemerkt habe, hier sind noch andere, also hier gibt's eine Möglichkeit, Vorstellungen von Kinderbetreuung oder auch wie Leben organisiert ist, partnerschaftliches Leben oder auch Frauenleben organisiert ist, das zu erforschen. Und das Typische für die Tagesmütter, also ich kann relativ gut nachvollziehen, wer quasi diese Frauen war. Zum einen, weil ich mit vielen von diesen gesprochen habe oder weil sie, und dann aufgrund dessen, dass sie eben beforscht wurden und da Daten vorliegen. In der Regel, das habe ich vorhin schon gesagt, sind es nicht erwerbstätige Hausfrauen, die verheiratet auch sind. Also sie leben in einer Konstellation, in der ihr Ehemann der Hauptverdiener ist. Also er ernährt mit seiner Erwerbsarbeit die Familie, sodass die Frauen nicht unbedingt arbeiten müssen, aber das andere auch nicht arbeiten wollen, aufgrund ihrer Überzeugung, dass eben Kinderbetreuung oder Hausarbeit eine weibliche Aufgabe ist und die Mutter beim Kind sein sollte. Also sie vertreten tatsächlich diese Überzeugung. Reflektieren die im Zuge des Modellprojekts auch, aber bleiben dabei. Und das ist das Spannende. Und noch dazu spannend ist eben, dass diese Frauen, die ich gerade, also auch Mittelschicht könnte man sagen, dass diese Frauen dann aber im Modellprojekt auf Frauen treffen, die erwerbsarbeiten und ihre Kinder dann dementsprechend betreuen müssen oder betreuen lassen müssen. Und hier quasi für die Frauen so zwei Welten aufeinandertreffen, also auf diese, in diese vielleicht vor, also ohne das Modellprojekt gar nicht vorgedrungen wären, also quasi nicht in Kontakt gekommen mit solchen Müttern. Und das führt dann wiederum dazu, was man schön beobachten kann, dass sie dann über solche Dinge eben anfangen nachzudenken. Also wie lebe ich selbst eigentlich und wie leben die anderen, und dann entwickelt sich dann Verständnis.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine der spannendsten Themen auch in deinen Interviews, die ich auch gelesen habe, oder auch in den Berichten von den begleitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich diese Konflikte zwischen den Müttern im Zentrum gerne mal angeguckt haben. Diese Frauen, vielleicht das noch kurz als Erläuterung, weil du ja Interviews gemacht hast, und normalerweise machen ja Sozialwissenschaftler oder Ethnologen oder sowas machen Interviews. Was sind das für Interviews und wie bist du zu deinen Gesprächspartnern, Gesprächspersonen da gekommen? Kannst du das kurz beschreiben?
Ja, genau. Im Zuge des Modellprojekts, oder also eigentlich nicht im Zuge des Modellprojekts, eigentlich schon ein ganzes Jahr vorher, als quasi die Debatten, soll es solch ein Modellprojekt geben oder soll es überhaupt Tagesmütter in der Bundesrepublik geben, haben sich Frauen zusammengefunden, in Tagesmütter-Initiativgruppen hat man das damals genannt, die auf die Idee quasi aufgesprungen sind, die vorantreiben wollten, dass es Tagesmütter gibt, und im Zuge dessen dann schon Vereine gegründet haben, um Kinderbetreuung in dieser Form eben zu gestalten. Während des Modellprojekts haben sich dann noch weitere Vereine gegründet, und das war dann auch mein Zugang zu meinen Interviewpartnerinnen. Also ich habe an den Modellorten, das sind ja 11 Stück, die man in den Berichten nachlesen kann, recherchiert, gibt es da noch Tagesmüttervereine oder wer hat damals das Modellprojekt und die Tagesmütter begleitet, und die habe ich dann entsprechend angeschrieben. Und die hatten größtenteils noch Kontakt zu ihren Gründungsmitgliedern. Und dann funktioniert das in der Regel wie so ein Schneeballsystem, dass dann der eine Kontakt zum anderen führt. Und so kriegt man dann Personen zusammen, mit denen man sprechen kann.
Diese Frauen, die sich da organisiert haben, die haben die gerne über ihre Themen, also ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen in meinen Interviews und Gesprächen gemacht, über wie gerne oder ungerne Menschen über ihre eigene Lebenserfahrung sprechen, besonders Hausfrauen. Wie war das mit den Tagesmüttern?
Das war auch ganz unterschiedlich. Also die meisten Reaktionen waren so unbedarft, ja, können wir machen, aber ich erinnere nicht so viel, mal gucken. Und dann hat sich aber in der Regel ein ganz gutes Gespräch ergeben. Es ist natürlich auch immer dann Interviewpartnerinnen abhängig, wie gesprächsbereit die sind. Nicht unbedingt wie gesprächsbereit. Gesprächsbereit waren sie eigentlich in der Regel alle, weil sie dem Interview zugestimmt haben und auch irgendwie Lust hatten, darüber zu sprechen. Aber quasi wie ausführlich was besprochen wird. Ich habe bei den Interviews gemerkt, weil wir hatten uns ja damals in den Interviews, also in dem Projekt zusammen, hauptsächlich für den kleinkindlichen Alltag interessiert. Und da hat man eben gemerkt bei unseren Fragen, die wir uns ausgedacht haben, die sehr ins Detail gegangen sind, dass da das Erinnerungsvermögen natürlich nicht so vorhanden ist oder nicht so präsent, sondern da wiederum die großen Punkte zum Modellprojekt erinnert wurden. Also für die Tagesmütter war ganz entscheidend, wie sie bezahlt wurden damals. Und das hat man gemerkt, das hat sie geprägt und das hat dann natürlich auch das Gespräch geprägt. Oder wie sie sich persönlich in dem Modell weiterentwickelt haben durch den Kontakt und was sie da alles erlebt haben.
Ja, das war eine der ernüchternden Erkenntnisse, dass der Alltag, wo er nicht in Konflikten resultiert, sehr schwer zu greifen ist und auch kaum als Gesprächsthema irgendwie so festzusetzen ist. Das ist das denkt man dann als frische Eltern kleiner Kinder, so wie ich das zu dem Zeitpunkt war, denkt man, die müssen doch alles drüber nachdenken, die ganze Zeit. Und 5 Jahre später kann ich auch sagen, ne, vergisst man alles. Sehr schnell. Ja. Andere Dinge drängen sich in den Vordergrund.
Da kam es dann so ein bisschen drauf an, tatsächlich in Gesprächen, wenn die Frauen gerade auch Großeltern geworden sind oder Großmütter, dann konnte man da leicht dann Zugang kriegen, weil es dann quasi Vergleich, wie sie das damals gemacht haben und wie ihre Kinder das heute machen. Ja. Das waren so Punkte, wo das mal geklappt hat.
Das hat dann manchmal Dinge aktiviert, das stimmt. Ja auch so aus den Gesprächen, wo ich das geführt habe, da war das einzige Thema, was da wirklich noch hängen geblieben ist, weil das auch in den Gesprächen mit den unterschiedlichen Sozialwissenschaftlerinnen, die eingebunden waren, war immer das Gewaltthema, die Frage, ob man Kindern einen Klaps geben darf oder nicht, weil das so intensiv auch irgendwie im Projekt thematisiert wurde und darüber so konflikthaft auch gesprochen wurde, glaube ich.
Ja, genau, das war auch, finde ich, wenn ich jetzt zurückdenke an die Interviews, also wir haben ja neben den Tagesmüttern auch mit den damaligen WissenschaftlerInnen gesprochen, hatten die tatsächlich eine ganz andere Perspektive auf die ganze Sache. Und das, was du gesagt hast, dass eben diese Gewalt und der Klaps bei denen ein Thema war. Wir haben diese Frage auch den Tagesmüttern gestellt, teilweise, wenn es sich ergeben hat. Aber für die war das gar nicht so präsent, wie das wiederum auf der Wissenschaftlerinnenseite dann war.
Ja, für die Wissenschaftlerin war das, glaube ich, eine besonders herausfordernde Erfahrung. In viel Frustration endete, weil sie von dem, wie ich die Studien gelesen habe, die Tagesmütter sehr schwer aus ihren eingeschliffenen, verinnerlichten Normen rausbekamen und dann kam diese Wissenschaftlerin ja auch frisch aus den 68er Milieus und waren ganz anders drauf. Ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Wir haben es schon ein bisschen angekratzt, aber ich würde dich gerne bitten, das vielleicht nochmal auf die, weil du hast viel darüber gesprochen eben, dass es hat was mit Geschlechtergeschichte zu tun, mit Frauenerfahrungen in der Bundesrepublik. Was hat das Ganze bei, ja, ich habe dich zu mir eingeladen, aber Was hat das Ganze mit Kindheitsgeschichte zu tun?
Einiges, würde ich sagen. Genau, also du hast es schon ausgeführt. Ich habe meine Perspektive auf das ganze Modellprojekt ist eher eine Frauen- und Geschlechtergeschichtliche. Aber nichtsdestotrotz betreuen diese Frauen ja Kinder und prägen damit Kindheiten. Und man könnte natürlich auch den Schwenk machen, dass man sagt, okay, wir schauen, wie ist diese Kindheit organisiert und was haben Tagesmütter da für einen Anteil daran. Also insofern wäre quasi die kindheitsgeschichtliche Perspektive, dass ich mir schon irgendwie anschaue, wie so kleinkindlicher Alltag organisiert ist, so insoweit, wie ich da halt rankomme. Und da kann die Studie eben zeigen, dass das hauptsächlich Frauen waren, die kleinkindlichen Alltag geprägt haben. Das ist nämlich auch was ganz Spannendes, was ich immer wieder in meinen Quellen sehe. Ich frage mich ständig, wo sind denn die Männer im Alltag dieser Kinder? Und aufgrund dieser Erkenntnisse eben kann ich dann quasi für die Kinder oder für die Kindheitsgeschichte sehen, dass das irgendwie auch ein weiblicher Alltag war und Väter oder Männer darin kaum präsent.
Ja, und lange, ne? Also dieses Phänomen des Wochenendvaters und ja. Wochenend- und Feiertagsvaters, also gerade in der frühen Kindheit bis so zum Kindergarten, das ja. ist so ein tatsächlich bis in die 80er Jahre, so die, oder vielleicht sogar 90er Jahre, die Norm weitgehend war.
Und das zeigt dann eben auch für die Kinder, in welche Beziehungsnetze sind Kinder ja. eingebunden. Die Zeit, die sie eben mit bestimmten Personen verbringen, die macht ja auch was mit der Beziehung und wie intensiv die Beziehung ist und wie die erlebt wird. Und das kann man allein, wenn ich quasi eine zeitliche Perspektive darauf nehme, wie strukturieren die Frauen ihren Alltag, sehe ich ja auch, okay, wo ist dann das Kind in diesem Alltag und welche Beziehung baut es zu welchen Personen auf? Und dadurch, dass die Kinder der erwerbstätigen Mütter eben durch die Tagesmütter betreut sind, bedeutet es für diese Kindheiten, dass da mehrere Bezugspersonen vorhanden sind, während die Kinder der Tagesmütter in der Regel eine intensive Bezugsperson, die Mutter haben in dem Fall dann, und dann vielleicht noch den Vater am Abend und Wochenende und Großeltern vielleicht.
Ja, das wobei das also das Interessante natürlich auch ist, dass auch in der DDR also die frühe Kindheit weitgehend weiblich war. Also das Krippenpersonal auch, und zwar 100% im Frauen waren. Also diese Idee, dass frühe Kindheit mindestens bis zum dritten Lebensjahr weitgehend weiblich geprägt werden wird und dass das irgendwie die Normalität ist, die hat sich bislang durch das 20. Jahrhundert gezogen. Das ist insofern ist es fast gar nicht überraschend, dass sich ist ja in der Soziologie so überraschend, dass die Väter sich so schwer tun mit der Kleinkindbetreuung. Und da gibt es ja sehr, Zahlen, wo man sehr relativ gut sehen kann, dass die Väter nicht allein gelassen werden mit den kleinen Kindern, sondern immer nur zusammen mit den Müttern die Kinder betreuen und solche Sachen. Dass diese Zahlen auch so lange ihre Gültigkeit bewiesen haben, also bis eben in die 2000er Jahre und das erst eigentlich danach, dass der neue Vater eine soziologische Realität wurde. Das überrascht dann nicht. Weil die Kinder haben ja alle gelernt. Ja. Kleine Kinder werden von Frauen betreut.
Genau, ja, das setzt sich ja dann einfach sofort. Ja. Und im Modellprojekt ist auch immer das Lustige, finde ich, also jedes Mal, wenn ich das lese oder als ich das erste Mal gelesen habe, was du gesagt hast, dass die Väter eben nicht alleine gelassen werden mit den Kindern. Die Tagesmütter mussten damals auch Wochenendseminare machen. Und das war in vielen Familien ein großes Drama, weil der Vater plötzlich am Wochenende alleine sein musste mit seinen Kindern.
Und also, ein Satz, den man auch erstmal schlucken muss.
Ja, genau. Und das sieht man halt in den Interviewausschnitten, die ich habe, dass das für ordentlich Konfliktpotenzial gesorgt hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Noch eine letzte Frage, die vielleicht einfach ganz anders strukturiert ist, weil wir jetzt sozusagen über all diese strukturellen Eckpunkte und wie du dich einordnest in die Forschungslandschaft und mit was, also was da im Zentrum steht, an empirischem Material. Noch die letzte Frage, was hat dich überrascht bisher im Forschungsprozess? Also du bist jetzt im zweiten Jahr von deinem Forschungsprojekt und davor hast du, genau, haben wir zusammen ein kleineres Forschungsprojekt gemacht. Aber was hat dich in der Arbeit mit den Tagesmüttern sozusagen, was hat dich am meisten überrascht?
Also kürzlich überrascht, oder das begleitet mich immer wieder. Also wir haben quasi eben schon drüber gesprochen, aber das ist eigentlich das, was mich am meisten überrascht, wie weiblich diese Kindheit wirklich ist. Also alles, was ich in letzter Zeit habe ich viel Protokolle gelesen, also Protokolle auf kommunaler Ebene, also wie in den Modellstandorten politisch darüber diskutiert wurde, wollen wir ein Modellstandort werden oder nicht. Also es war quasi auch eine politische Entscheidung von jetzt auf Gemeinderatsebene oder Kreistagsebene. Und das sind eben Protokolle, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Und dort diskutieren einfach völlig unbedarft die örtlichen PolitikerInnen. Also in der Regel sind es Politiker und ein, zwei Politikerinnen, die da noch in den Gremien dabei sitzen, über Kleinkindbetreuung. Und dieser Zugang ist eigentlich ganz spannend, weil die sich ja in solchen Gremien mit allen möglichen Themen beschäftigen, ja, und dann ist plötzlich hier Kleinkindbetreuung auf der Tagesordnung. Und entsprechend unbedarft und teilweise, glaube ich, auch einfach noch unvorbereitet sprechen die dann darüber. Und da schockiert mich einfach immer wieder, dass, also ich weiß es ja im Grunde aus meiner Forschungsliteratur, aber das dann tatsächlich immer wieder zu lesen, dass alle davon ausgehen, dass die Mutter und die Frau für das Kind verantwortlich ist. Mhm. Also der Denkraum im Grunde bestand, glaube ich, im Großteil der Gesellschaft nicht, dass das auch der Vater tun kann oder eine männliche Person sich um das Kleinkind zu kümmern. Also es, ich glaube, ich stand für die meisten fest, dass vom ersten bis zum dritten Lebensjahr die Frau die Entscheidung zu treffen hat, möchte ich ein Kind oder gehe ich erwerbsarbeiten? Und wenn ich ein Kind habe, dann muss die Frau die Erwerbsarbeit aufgeben und sich entsprechend darum kümmern. Und das wiederholt sich halt einfach in allen Protokollen. Und, ja. Also im Grunde nicht überraschend, aber eben in dieser Deutlichkeit das immer wieder zu lesen, das überrascht mich dann schon.
Das glaube ich, wäre das dann. Also wenn man von diesen Lektüren und von diesen also es ist ja immer wieder was anderes, wenn man tatsächlich individuelle historische Stimmen hat, ja, als wenn man sozusagen die Zusammenfassung in der Forschungsliteratur hat, die einem auch sagt, dass es die Normalität war und irgendwie die hegemoniale Meinung war. Aber wenn man dann so ganz unbedarft, so ganz unterschiedlich, auch SPD-Mitglieder und...
Genau. Also das ist in der Regel dann über die Parteigrenzen hinweg, also diese Auffassung. Und von der Seite kommen dann meistens sind es dann wieder Politikerinnen, die sich dann dafür einsetzen, dass das irgendwie andere Wege auch nehmen kann.
Ja, genau. Und wenn man von diesen Lektüren ausgeht, dann ist denn die Entwicklung der letzten 50 Jahre dann doch schon fast schon schnell.
Ja. Aber dann verwundert, das finde ich andererseits auch nicht, dass es quasi dieses Bild immer noch gibt. Also weil das ist ja quasi jetzt die heutige Großelterngeneration. Also diese Stimmen sind ja noch im Diskurs vorhanden, vor allem im familialen Diskurs treffen die ja dann aufeinander.
Ja, dadurch ergibt sich auch die Frage nach, was du als besonders relevant für Gegenwärtige oder wo du, sagen wir, die Relevanzfrage stelle ich jetzt nicht, was du für Bezüge zur Gegenwart mit deinem Forschungsprojekt siehst, also oder was es ja allgemein einfach für Bezüge zur Gegenwart gibt.
Also der Gegenwartsbezug liegt für mich eindeutig da, dass ich den Eindruck habe, oder ich glaube, das auch nachweisen kann, dass diese Norm- und Wertvorstellungen der 1970er Jahre aus denen heraus eben die Tätigkeit der Tagesmutter dann tatsächlich auch implementiert wurde, als eine Form der Kleinkindbetreuung, in der Struktur, wie die Kindertagespflege auch heute organisiert ist, einfach fortgeschrieben sind. Damals wurde die Tagesmutter eben als eine Hausfrau gesehen, deren Mann erwerbstätig ist und dementsprechend wurde dann auch ihre Bezahlung konstruiert. Also die Bezahlung der damaligen Tagesmütter in den 1970er Jahren, das war im Grunde nicht mehr als ein Taschengeld. Und die hätten sich davon allein nicht ernähren können. Also musste eine Tagesmutter in den 1970er Jahren und auch noch eigentlich bis in die 1990er Jahre oder darüber hinaus durch einen Hauptverdiener oder Ernährer dann noch unterstützt werden. Und das kommt einfach daher, dass in den 1970er Jahren oder auch danach und davor Sorgearbeit, also das, was die Tagesmütter dann tun, Kleinkindbetreuung, eine selbstverständliche, im Privaten organisierte Tätigkeit war oder als solche gedacht wurde. Und eine private, selbstverständliche Tätigkeit ist entsprechend nicht belohnt, entlohnt, also kann man auch belohnt sagen, aber entlohnt. Und das zieht sich halt bis in die Gegenwart, was wir allein in den tausendfachen Berechnungen von Gender Pay Gap, Gender Care Gap und auch der Rentenunterschied zwischen Frauen und Männern sehen. Also das kommt einfach aus Normen und Wertvorstellungen, die Sorgearbeit und Erwerbsarbeit nicht gleichmäßig entlohnen. Also ich habe das auch in den Interviews mit den Tagesmüttern bemerkt. Also wenn man jetzt nochmal vielleicht auf die Ebene der Tagesmütter runtergeht, mit denen ich gesprochen habe, die waren zum Zeitpunkt, als sie im Modellprojekt waren, alle mit kleinen Kindern, also hatten alle gerade irgendwie erst ein-, zweijährige Kinder oder vielleicht dreijährige Kinder und haben entsprechend quasi als Hausfrau gelebt und die Sorgearbeit für die Familie übernommen. Und für die Frauen damals war es auch irgendwie komisch, plötzlich für diese Tätigkeit, die sie als ganz normal und selbstverständlich als ihre Aufgabe gesehen haben, Geld zu bekommen. Aber in der Reflexion und während des Modellprojekts hat sich das für sie dann verändert, sodass sie tatsächlich auch dazu kamen, zu sagen, okay, ich möchte dafür, wenn auch gering, aber immerhin irgendwie entlohnt werden. In der Gegenwart stellt sich das dann für diese Frauen entsprechend so dar, dass sie teilweise eine sehr geringe Rente haben oder irgendwie gar keine Rente oder dann im Idealfall, wenn die Ehe gehalten hat, das ist ja auch immer die Frage, über die Bezüge ihres Mannes dann da noch versorgt sind. Aber das ist quasi die tatsächliche Auswirkung dieses Gender Pay Gap und auch des Gender Care Gap, dass man den heute noch in der Gegenwart sieht.
Ja. Nur weil du es mir erzählt hast, in Lüdenscheid wurden sie dann immer die Scheidungstagesmütter genannt oder so. Ne?
Ja, genau. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel aus den Gesprächen, was ich mitgenommen habe. Genau, in Lüdenscheid, das war ein Modellstandort, das ist eine kleinere Stadt mit ein bisschen Industrie dabei. Genau. Und dort ist das Schöne, da hat sich die Tagesmüttergruppe vom damaligen Modellprojekt bis heute fortgesetzt. Also im Modellprojekt gab es zweiwöchige Gruppenabende, da haben die Frauen sich regelmäßig getroffen und dort hat die Gruppe sich halt tatsächlich so zusammengeschweißt, dass die sich heute quasi noch als Seniorinnen-Tagesmütter immer noch teilweise die gleichen Frauen bis heute sehr regelmäßig treffen. Und die haben mir dort eben erzählt, dass in Lüdenscheid das Modellprojekt entsprechend als der Ehekiller, das war das Stichwort, verrufen war. Einfach auch aufgrund dessen, dass die Frauen plötzlich dadurch das Modellprojekt eigene Räume entdeckt haben. Also Außenkontakte hatten, nicht nur für die Familie gesorgt haben und da quasi so ein bisschen über den Tellerrand der eigenen Kleinfamilie hinausgeblickt haben. Was dann, wie einige Frauen mir erzählt haben, quasi zu Scheidungen geführt haben, aber sie haben auch gesagt, okay, die Probleme waren eigentlich schon vorher da, das haben sie dann gemerkt, aber das Modellprojekt hätte das so ein bisschen, diese Selbstreflexion aufgerüttelt.
Was ist der wesentliche Unterschied zur Gegenwart?
Heute hat sich, glaube ich, dieser Vorstellungsraum extrem geweitet, also wie man das machen kann, es muss nicht immer nur die Mutter sein, es dürfen, also außerhäusliche Kleinkindbetreuung ist akzeptiert.
Als Abschluss für unser Gespräch würde ich gerne noch fragen, was ist eigentlich der Rahmen, der organisatorische Rahmen deines Forschungsprojekts?
Ich schreibe eine Doktorarbeit, also wie ich schon gesagt habe, also hatte ich ja vorhin erläutert, wie ich zu meinem Thema gekommen bin. Und dann hatte ich quasi mein Thema und wollte das gerne bearbeiten und dann steht ja in der Geschichtswissenschaft wie so häufig die Finanzierungsfrage an. Und dann habe ich den Weg gewählt, dass ich mich bei Stipendienwerken beworben habe. Und nun bin ich von der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert. Genau, also ich kann mit einem Stipendium meine Arbeit machen. Was bedeutet, ich bin in der günstigen Situation einerseits, dass ich einfach in Vollzeit mich dem widmen kann und keine Verpflichtungen darüber hinaus habe.
Aber du machst trotzdem noch, zwischendurch noch freiwillig sozusagen Dinge an der Uni.
Genau, das war mir auch wichtig, habe ich gemerkt, in dem Prozess, wo ich mich für das Projekt entschieden habe, dass für mich der Austausch total wichtig ist. Und hier an der Uni Heidelberg bei Katja Patzelmattern gibt es eben einige Personen, die in diesem Feld Kleinkindbetreuung, Kindheitsgeschichte, Sorge, Arbeit forschen. Und dadurch bestehen vielfache Anbindungen eben hier an die Uni Heidelberg, an die Professur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Was bedeutet, ich habe auch hin und wieder schon mal Lehre gemacht oder mich an den Kolloquien beteiligt.
Mhm. Dann bedanke ich mich bei dir für dieses ganz wunderbare erste Gespräch. Ich bin erleichtert von mir selber und bin froh, dass ich sozusagen jetzt ein Modell habe, mit dem ich die anderen Gespräche angehen kann. Und bin sehr froh auch, dass das so gut geklappt hat und dass ich nochmal so schön dein Forschungsprojekt hier vorstellen konnte. Ich danke dir.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Ich danke allen, die sich das angehört haben, für ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Gespräch.